Seid ihr alle wach? Ja? Das ist gut. Und es ist wichtig. Ich möchte nämlich mit euch jetzt ein kleines Experiment machen und da ist es gut, wenn ihr ganz wach und konzentriert und voll dabei seid. Ich werde euch mathematisch, biologisch und geografisch fordern. Und wenn alles gelingt, am Ende für eine Überraschung sorgen. Also, wichtig, dass alle mitmachen. Seid ihr bereit?
Ja.
Bitte?
Allzeit bereit.
Allzeit bereit, jawohl, das wollte ich hören. Wir beginnen mit dem mathematischen Teil und dazu gibt es noch eine kleine Erklärung, falls es da Unsicherheiten gibt. Und zwar geht es um den Begriff der Quersumme. Die Quersumme einer Zahl berechnet sich aus der Summe ihrer einzelnen Ziffern. Vielleicht erinnert ihr euch, Schule war mal, gab's mal. Genau, ich mache ein paar Beispiele. Die Quersumme der Zahl 13 ist?
4.
Ja, sehr gut. Nämlich 1 plus 3 ergibt 4. Die Quersumme der Zahl 25?
4.
Ei, ihr seid richtig gut drauf. 2 plus 5 ist 7. Die Quersumme von 6? Oh, 6, 0 plus 6 ist 6. Gut, das hat schon mal ganz gut geklappt. So, jetzt höchste Konzentration. Jeder merkt sich bitte eine Zahl zwischen 1 und 9. Die 1 und 9 dürfen auch dabei sein. Eine Zahl zwischen 1 und 9. Und nicht mit dem Nachbarn tuscheln. Jeder merkt sich seine Zahl zwischen 1 und 9. Diese Zahl multipliziert ihr jetzt bitte mit 9. Eure Zahl mal 9. Ja? Vom Ergebnis nehmt ihr jetzt bitte die Quersumme. Hat jeder? Quersumme. So. Diese Zahl teilt ihr jetzt bitte durch 3. Ja? Jetzt multipliziert ihr diese Zahl bitte mit 5. Geht noch, ne? Und jetzt zieht ihr bitte 11 ab. Habt ihr eine Zahl? Die merkt ihr euch, nicht mit dem Nachbarn tuscheln. Die Zahl müsst ihr euch merken. Denn diese Zahl, die ihr jetzt habt, entspricht einem Buchstaben im Alphabet. Solltet ihr die Zahl 1 haben, würde das dem A entsprechen, die Zahl 2 würde dem Buchstaben B entsprechen, die 3 dem C und so weiter. Jetzt müsste jeder einen Buchstaben haben. Ja? So. Jetzt kommen wir zur Geografie. Jetzt überlegt ihr euch bitte ein Land, das mit eurem Buchstaben beginnt, und zwar außerhalb von Europa, außerhalb von Deutschland, aber innerhalb von Europa. Habt ihr ein Land mit eurem Buchstaben? Merkt euch dieses Land. Jetzt kommt nämlich die Biologie. Jetzt überlegt ihr euch bitte eine Frucht, die mit diesem Buchstaben beginnt. Hat jeder eine Frucht? Ja? Und jetzt ist die Frage: Was haben Datteln mit Dänemark zu tun? Da ist der Fisch. Jetzt seid ihr überrascht, ne? Das ist gut. Denn das ist so wie im richtigen Leben. Da gibt es auch manchmal Überraschungen. Ich lese den Predigttext, er steht in Johannes 20, Verse 19 bis 23 und ich setze damit die Predigtreihe über das Johannesevangelium fort. Es war abends geworden an jenem Abend, an jenem Sonntag und gemeint ist der Sonntag nach Karfreitag, also der Sonntag, den wir heute als Ostersonntag feiern. An diesem Tag hatten die Jünger aber keinen Grund zum Feiern, denn Jesus war tot, grausam hingerichtet von römischen Soldaten, und das war gerade mal 2 Tage her. Und jetzt waren die Jünger beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Und dann kam die Überraschung. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Frieden sei mit euch. Und dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite, und da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und noch einmal sagte Jesus zu ihnen: Frieden sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich nun euch. Und dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch vor Gott vergeben. Wenn ihr Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Mitten im Leben lautet das Motto unseres Jubiläumsjahres, und das Thema dieser Predigt lautet: Mitten im Leben mit dem Auferstandenen. Auf 3 Aspekte möchte ich eingehen aus diesem Text heraus. Ein erster Aspekt: der Auferstandene gibt uns seinen Frieden. Von diesem Frieden sind die Jünger so weit entfernt wie die Menschen in der Ukraine heute. Verängstigt und verstört versuchen sie hinter versteckten Türen, verschlossenen Türen zu verarbeiten, was sie erlebt haben. 3 Jahre lang waren sie mit Jesus zusammen und unterwegs gewesen. Sie hatten seine Reden gehört, seine Wunder bestaunt, seine Vollmacht erlebt. Sie hatten Familie und Heimat verlassen, ihren Job an den Nagel und sich selbst an Jesus gehängt. Aber seit der am Kreuz hing, wissen sie nicht mehr, wie es weitergehen soll. Die Jünger trauen sich nicht mal mehr vor die Tür, aus Angst, es könnte ihnen genauso ergehen wie ihrem Herrn. Und in dieser Situation taucht Jesus völlig überraschend und unerwartet auf. Jesus trat in ihre Mitte, einfach so, und sagte: Frieden sei mit euch. Was für ein spannender Moment für die Jünger. Völlig unglaublich und unfassbar. Wenn wir das lesen, Frieden sei mit euch, dann klingt das ja zunächst wie ein freundlicher Gruß. Aber das ist in Wahrheit ein schöpferischer Zuspruch. Der Auferstandene schafft eine neue Realität durch sein vollmächtiges Wort. Und diese Realität ist jenseits von Gefühlen und Umständen. Frieden sei mit euch, das heißt, wenn ich, Jesus, bei euch bin, dann ist der Frieden Gottes bei euch. Ob ihr das fühlt und empfindet oder nicht, das ist so. Und dann, damit sie es auch glauben, zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite, und da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Der Zuspruch und der Anblick des Auferstandenen besiegen ihre Angst. Hoffnung wird zur Gewissheit, Verzweiflung und Orientierungslosigkeit lösen sich auf. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt und er ist bei uns. Und damit ist alles gut. Dabei hat sich äußerlich überhaupt nichts verändert. Die Situation, in der die Jünger sich befinden, ist noch genau dieselbe wie vorher. Die Juden sind immer noch aufgebracht und die Jünger sind immer noch in Gefahr. Das Trauma der vergangenen Tage steckt ihnen immer noch tief in den Knochen. Und trotzdem erleben sie den tiefen Frieden Gottes, weil Jesus ihnen diesen Frieden zuspricht und weil dieser Frieden eine Macht ist, die unser Verstehen weit übersteigt und unser Herz erfüllt. Und zwar unabhängig von den Umständen. Wir denken ja meist andersrum. Wir hoffen auf Frieden, wenn sich die Umstände ändern. Oder die Menschen. Wenn Putin endlich einlenken würde, wäre Frieden in der Ukraine möglich und in Europa. Wenn die Menschen toleranter miteinander umgehen würden, dann wäre Frieden in unserer Gesellschaft möglich. Wenn sich mein Ehepartner, meine Kinder, meine Eltern anders verhalten würden, dann wäre Frieden in unserer Familie möglich. Wenn ich mich damals nur anders entschieden hätte, dann könnte ich heute im Frieden leben. Das klingt so einleuchtend, ist aber ein Trugschluss. Nicht Umstände und Menschen entscheiden über unseren Frieden, sondern der auferstandene Christus, der uns zu uns sagt: Frieden sei mit euch. Ich spreche euch meinen Frieden zu. Das heißt, ich gebe euch diesen Frieden ins Herz. Diesen Frieden müssen wir uns gesagt sein lassen. Und wir müssen ihn annehmen. Shalom, dieser Friede Gottes, das ist eben kein äußerer Umstand, sondern ein innerer Zustand. Shalom, das bedeutet ganz sein, vollständig sein, ein Zustand, an dem nichts mehr fehlt. Wer im Frieden Gottes lebt, dem fehlt nichts. Der Herr ist mein Hirte, sagt David. Mir mangelt nichts, nicht weil ich keine Wünsche und Sehnsüchte mehr hätte, sondern weil der Herr mein Hirte ist. Der Auferstandene gibt uns seinen Frieden. Und ein zweites, der Auferstandene gibt uns seinen Auftrag. Die Jünger sind überglücklich. Jesus, ihr Meister, ihr Herr, lebt. Alles kann jetzt weitergehen wie bisher. Sie werden wieder seine Predigten hören und seine Wunder sehen und seine Gemeinschaft genießen. Vielleicht hoffen wir das ja auch, dass alles immer so weitergeht wie bisher. Wir feiern schöne Gottesdienste und fröhliche Gemeindefeste. Wir treffen uns in kuscheligen Hauskreisen und freuen uns über die Gemeinschaft untereinander und mit Gott. Aber der Auferstandene hat andere Pläne. Er kehrt zu seinem Vater in den Himmel zurück und er gibt seinen Auftrag an seine Jünger weiter. Nicht nur in Jerusalem, auch in Duisburg und in der ganzen Welt sollen Menschen den Frieden Gottes erleben und erfahren. Das geht aber nicht, solange sich seine Jünger hinter verschlossenen Türen um sich selber drehen. Sie müssen raus aus dem Gemeindehaus, mitten rein ins Leben. Aber sie haben Angst. Wer weiß, die machen mit uns dasselbe, was sie mit Jesus getan haben. In dieser Gefahr stehen wir, Gott sei Dank, nicht. Aber uns bewegen vielleicht andere Sorgen und Ängste. Was werden die Leute von mir denken, wenn ich von Jesus rede, von seiner Auferstehung und von meinem Glauben? Halten mich doch alle für verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sorge kennt. Ich kenne die. Gut, dass Jesus darum weiß. Er kennt die Angst seiner Jünger. Er kennt unsere Sorge, die wir haben. Er weiß aber auch, dass der Friede Gottes jede Menschenfurcht besiegt. Und darum wiederholt er seinen Zuspruch. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: Frieden sei mit euch. Und dann fügt er hinzu: So wie der Vater mich gesandt hat, genauso sende ich nun euch. Ich habe mich gefragt, wie hat der Vater denn den Sohn gesandt? Was hat die Sendung Jesu ausgemacht? Die Menschen haben sehr deutlich gespürt, dieser Jesus ist anders als die frommen Herrschaften. Er redet nicht nur fromm daher, sondern er tut, wovon er spricht. Sein Glaube und sein Leben decken sich, stimmen überein. Jesus ist mit sich identisch, würden wir heute sagen, authentisch. Und damit hat Jesus den Menschen Appetit aufs Reich Gottes gemacht. Er war mitten im Leben, weil er bei den Menschen war. Er hat mit ihnen gegessen. Er hat mit ihnen getrunken, er hat mit ihnen gelacht und gefeiert und er hat mit ihnen geweint und ihr Leid mit ihnen geteilt. Jesus war bei den Menschen ganz nah, immer. Und die Menschen haben das gespürt. Er ist ihnen auf Augenhöhe begegnet, hat ihnen Würde gegeben. Wert, Beachtung, Bedeutung. Jesus hat die Menschen sozusagen in den Himmel geliebt. Und ich denke, das sollten wir auch tun. Wir sollen die Menschen lieben. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Und das beginnt im engsten Familienkreis. Begegnen wir unserem Partner, unseren Eltern, unseren Kindern, unseren Geschwistern mit der Liebe, mit der Freundlichkeit, mit der Geduld, mit der Güte, mit der Vergebungsbereitschaft, mit der Jesus uns begegnet. Und das setzt sich fort in unserer Nachbarschaft und im Freundeskreis und in der Gemeinde und im Verein und im täglichen Leben. Überall, wo wir sind. Und dann werden wir die Kassiererin im Supermarkt eben nicht mehr anmotzen, weil uns hier alles zu langsam geht. Sondern wir werden ihr mit Wertschätzung und Respekt begegnen, weil sie es wert ist. Und weil sie hier einen Knochenjob macht, Tag für Tag, um ihre Kinder zu ernähren. Ich glaube, wir haben täglich 1000 Gelegenheiten, unseren Glauben zu leben. Und wenn wir die nutzen, dann haben wir auch das Recht, bei Gelegenheit über unseren Glauben zu reden. Der Auferstandene gibt uns seinen Auftrag. Und ein drittes, der Auferstandene gibt uns seine Vollmacht. Jesus sendet seine Jünger mitten ins Leben. Aber er sendet sie nicht allein. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Dieser Satz, empfangt den Heiligen Geist, erinnert an die Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang in der Bibel. Da heißt es, da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der von Gott angehauchte Mensch, der den Ruach, den Geist Gottes empfängt, dieser Mensch lebt. Und wenn der auferstandene Herr seinen Jüngern seinen Heiligen Geist gibt, dann ist das ein Schöpfungsakt. Da wird etwas neu. Da passiert etwas ganz Entscheidendes, etwas, was vorher noch nicht da war. Das ist die wesentliche Lebensveränderung, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dass er den Heiligen Geist empfängt, der in ihm wohnt und wirkt. Das Neue ist nicht, dass wir uns vornehmen, jetzt alles besser zu machen und jetzt fromm zu sein und unser Leben neu sortieren. Das Entscheidende ist, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Und den gibt Jesus seinen Jüngern. Das ist ein Schöpfungsakt. Geistlich tote Menschen werden durch den Heiligen Geist belebt und beseelt. Ängstliche Menschen werden durch den Heiligen Geist ermutigt und gestärkt. Und ohnmächtige Menschen werden durch den Heiligen Geist ausgerüstet und bevollmächtigt. Die Jünger empfangen den Heiligen Geist und werden dadurch verändert. Denn plötzlich nehmen sie ihren Auftrag an und ernst. Vorher sind sie verängstigt hinter verschlossenen Türen gesetzt. Jetzt verlassen sie den geschützten Raum und gehen hin zu den Menschen und leben die Liebe Gottes. Sie bezeugen die Auferstehung Jesu und sie bezeugen ihren Glauben, obwohl sie sich damit in Gefahr und sogar ins Gefängnis bringen. Als Petrus und die anderen vor dem Hohen Rat standen und sich verantworten müssten, da sagten sie, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dieselben Jünger, die vorher noch verängstigt hinter der Tür hockten, bekennen jetzt frei ihren Glauben. Das macht sie nicht zu Helden, aber zu Zeugen. Das griechische Wort für Zeugnis ist übrigens Martyrium. Einige dieser Jünger werden ihren Glauben mit dem Leben bezeugen und bezahlen. Jakobus wurde enthauptet, Stephanus gesteinigt, Petrus wurde gekreuzigt. Und es war nicht der eigene Mut, sondern der Heilige Geist, der sie dazu befähigt hat. Und diesen Geist haben die Jünger sozusagen als Vorschuss schon vor Pfingsten von Jesus empfangen. Seit Pfingsten empfangen ihn alle, die Jesus Christus vertrauen. Wir haben also die Kraft empfangen, die in den ersten Christen gewirkt hat. Es ist dieselbe Kraft. Sie wohnt und wirkt auch in uns und deshalb dürfen wir mit denselben Wirkungen rechnen, wie die Jünger sie damals erlebt haben. Und dabei geht es nicht in erster Linie um möglichst spektakuläre Wunder und Zeichen, sondern es geht im Wesentlichen darum, dass wir unseren Glauben glaubhaft leben in einer Welt,
die immer weniger von Gott weiß und immer weniger nach ihm fragt. Dadurch, dass wir unseren Glauben leben, sollen Menschen zum Glauben kommen. Und dafür gibt uns der auferstandene Herr seine Vollmacht. Wir bekommen göttliche Prokura. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch vor Gott vergeben. Wow! Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Was für ein Vertrauen Gott zu uns hat, dass er uns eine solche Vollmacht in die Hand gibt. Und was für ein Vorrecht ist das, eine solche Vollmacht zu bekommen? Und was für eine Verantwortung? Wir werden ihr nur gerecht in der Kraft, in der Liebe und in der Weisheit, die der Heilige Geist uns schenkt. Der Auferstandene gibt uns seine Vollmacht. Der Auferstandene will uns beschenken, und zwar mitten im Leben, mit seinem Frieden, mit seinem Auftrag, mit seiner Vollmacht. Nehmen wir es an und lassen wir uns überraschen, was Gott daraus macht. Ich sage nur Datteln und Dänemark. Amen.